Wegen Corona sitzen wir gerade alle zu Hause oder machen vielleicht mal einen Spaziergang mit einer anderen Person. Und währenddessen werden auch noch alle Events abgesagt oder verschoben, die unser Leben sonst so spannend machen. Konzerte, Sport oder auch Konferenzen. Aber zumindest für Letztere, also für die Konferenzen, gibt es theoretisch eine Alternative, nämlich die virtuelle Realität. Die Frage ist nur, sind Konferenzen in Virtual Reality wirklich gut und kommt man da auch so mit anderen Leuten in Kontakt wie auf einer echten Konferenz? Lukas, mit dem ich gleich noch mehr spreche, der war bei einem Event ganz in VR und der findet, ja, definitiv, das funktioniert.
Also man muss da nichts für lernen. Es wird total natürlich, sich da in diesem Socializing-Ort dazu bewegen. Das war einfach total cool. Die Handbewegungen, die sind ziemlich gut getrackt, weil man hat ja immer Controller in seiner VR-Brille. Man sieht so ein bisschen die Kopfneigung oder die Kopfbewegung. Also wenn man nickt, dann wird es da auch auf den Avatar übertragen. Also nur Handbewegung, Armbewegungen, Bewegungen im Raum natürlich und die Kopfbewegung. Und das reicht schon aus, um einem halt so eine Offenheit oder so eine Geschlossenheit für ein Gespräch zu zeigen.
Aber manches war dann doch nicht perfekt. Hi, du hörst New Realities. Das ist ein Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. In dem Podcast wollen wir neue Realitäten vorstellen. Also Projekte, Ideen, Konzepte, Produkte, Tools in Virtual, Augmented und Mixed Reality oder kurz gesagt in Extended Reality. Und weil wir mit der Corona-Krise gerade eine ganz andere Art von neuer Realität erleben, wird es in den ersten Folgen dieses Podcasts darum gehen, wie wir mit XR-Technologien Ausgangssperren und Kontaktverbote vielleicht so ein bisschen besser meistern können und damit besser klarkommen. Mein Name ist Wolfgang Kerler, ich bin Chefredakteur von 1E9 und mein Gast in der ersten Folge ist Lukas Karwan. Er hat Erfahrung als Filmemacher, Autor und Medienpädagoge und ist jetzt Head of Content beim Startup Lumium. Da konzipiert er Bildungsexperiences in der virtuellen Realität, zum Beispiel um in VR Werte zu vermitteln. Auch darüber werden wir sprechen in der zweiten Hälfte des Podcasts. Zuerst erzählt uns Lukas aber, wie es so ist als Besucher bei einer Konferenz, die in VR stattfindet. Los geht's! Lukas, wegen der Corona-Pandemie sind jetzt sehr viele Veranstaltungen abgesagt worden oder ganz weit in die Zukunft verschoben. Aber weil noch nicht klar ist, wie lange diese ganze Nummer jetzt dauert und wie lange die Beschränkungen gelten, die die Ausbreitung des Virus verhindern sollen, überlegen jetzt viele Eventveranstalter, ihre Events einfach digital stattfinden zu lassen oder gleich virtuell in Virtual Reality. Das Problem ist, die wenigsten von den Leuten haben schon mal an so einer VR-Konferenz teilgenommen. Aber bei dir ist es anders. Du hast schon vor Corona an einer Konferenz teilgenommen, die komplett in VR stattgefunden hat. Deswegen erzähl uns doch mal, was war das für eine Konferenz und vor allem, wie war es? Mhm.
Ja, das war eine Konferenz von, ich würde mal sagen, so Pionieren in der Bildung. Das ist so eigentlich eine Gruppe, die aus einer ganz normalen Facebook-Gruppe entstanden ist, die heißen Educators in VR. Und die machen jede Woche so Meetings in VR und dann haben sie sich überlegt, hey, es wäre doch mal cool, wenn wir mal einmal im Jahr so eine Riesenkonferenz machen. Natürlich, wenn wir Educators in VR machen, dann machen wir sie auch in VR. Und das haben sie dann auch gemacht, 6 Tage lang, super viele Tracks, jeden Tag so mindestens 2 Veranstaltungen parallel. Und das Ganze wurde in Allspace VR gemacht. Allspace VR ist so eine Plattform, die von Microsoft jetzt aufgekauft wurde und die von denen betrieben wird, so ein bisschen so wie so ein Facebook für VR. Und das ist halt einfach ein soziales Netzwerk in VR. Kann man sich so ein bisschen vorstellen wie, von der Grafik her, so ein bisschen wie die Sims. Ne? Man ist halt eben so ein Sim und läuft dann herum, kann sich einen Avatar aussuchen, sich so ein bisschen erstellen. Und dann kann man da halt eben rein und mit Menschen ganz normal reden. Und es war halt so gemacht, dass die haben da extra Räume für gebaut, was ich halt sehr cool fand. Die haben erstmal so einen Stage-Raum gehabt. Ganz normal mit einer riesengroßen Leinwand und dann konnte man rein und da hat man diese Folien gesehen und auf der Bühne war dann der Sprecher oder die Sprecherin und die haben dann halt eben so ihre Themen so referiert. Und wir, die Zuschauer, wir waren dann halt gemutet, waren dann im Publikum gesessen. Also so richtig gesessen, so ist auch richtig so eine Empore gewesen und konnte man sich da richtig hinsetzen und haben dann halt eben dem gelauscht.
Genau. Und wo saßt du wirklich? Also von wo aus warst du wirklich dabei?
Ich saß auf meinem Sofa hauptsächlich, genau. Auf meinem Sofa oder auf meinem Stuhl, wo auch immer. Genau. Es war super cool. Und Also ein paar Sachen haben sie dann auch so gemacht, dass man natürlich nicht auf die Bühne gehen konnte als Zuschauer. Das würde man ja in einem echten Leben nie machen, wie man dann mit einem Redner mit einem Gespräch auf die Bühne gehen. Aber Trolle gibt es ja immer in diesem Internet. Und da haben sie halt eben so ein paar Vorkehrungen getroffen.
Und wie viele Leute waren da dabei? Also in dieser Town Hall, in dieser Area?
Also es gab ja natürlich verschiedene Veranstaltungen und da das ja sich über alle Zeitzonen erstreckt hat, war es ja auch unterschiedlich oft besucht. Aber so in dem einen Vortrag, da waren vielleicht 50 Leute drin, plus noch ganz viele, die einfach nur über den Stream zugeschaltet waren, halt einfach sich das live auf YouTube angeguckt haben.
Okay, also ich kann es mir gut vorstellen, du sitzt da mit deinem Avatar, den du dir gestylt hast, im Publikum. Mhm. Vorne steht ein anderer Avatar, hält einen Talk, hält eine Keynote. Du siehst die Präsentation ganz normal, halt auf der Leinwand. Das kann ich mir noch gut vorstellen. Aber viele gehen ja zu den Konferenzen leider gar nicht in erster Linie, um irgendwelche Keynotes zu hören, sondern nur zum Networken. Ja. Wie hat das denn da funktioniert?
Ja, das war, also auch daran haben sie gedacht, das war echt cool. Es gab einen sozusagen so einen Social Space. Der war ja wirklich so, da läuft man aus dem Gebäude raus und dann ist man halt in so einem großen Area, die so draußen war. Draußen, ne? Und ja. Dann konnte man dann halt eben sprechen. Die Speaker waren dann halt, sind dann rausgegangen nach den Gesprächen. Und dann, und das ist halt das, was VR so krass funktioniert, weil das halt so, da muss man nichts für lernen. Da sind halt Leute, da bildet sich sofort eine Traube um den Speaker herum. Und man spricht halt miteinander, man kommt so ins Gespräch und dann gibt es auch genau dieselbe Sachen, habe ich bei mir beobachtet, wie es halt auch in so einem echten, realen Treffen ist. Man denkt so, ja, kann ich da jetzt hingehen? Oder dann nähert man sich so ganz langsam, so, ne, werde ich selbstbewusst, weil, und dann hört man immer, das wird ja immer lauter, je näher man sich dann nähert in VR, und dann steht man plötzlich mit drin, so hat sich so reingeschlichen, hört so ein bisschen mit und dann irgendwann, ne, fängt man einfach an zu reden, zu quatschen, sagt so, was man gemacht hat. Und was man selbst so macht, fragt dann seine Fragen, kommt so ins Gespräch. Das ist richtig krass. Also das Krasse war einfach das Erleben, dass, also man muss da nichts für lernen. Es wird total natürlich, sich da in diesem Socializing-Ort dazu zu bewegen. Das war einfach total cool.
Und beschreib mal, wer dann in so Grüppchen zusammensteht, weil ihr steht da ja alle an einem Ort, aber eigentlich waren die wahrscheinlich aus der ganzen Welt, die Leute, oder? Die dann um die Speaker rumstanden.
Also der Speaker, mit dem ich dann gesprochen habe, war Joe, und der arbeitet in Australien und hat dann so ein VR-Research-Büro an der Uni. Und wir standen uns halt einfach gegenüber und haben so geredet, wie wir halt auch in einem echten Leben sprechen würden. So. Was ich zum Beispiel super krass fand, das ist, wenn man mal skypt oder mal so eine Videokonferenz macht, hat man ja meistens diesen Lag. Und ich hatte immer so mega Angst, dass es gerade dort ist, der Lag ja richtig schlimm bestimmt in VR, aber überhaupt nicht. Im Gegenteil, irgendwie war das überhaupt nicht schlimm. Es ist überhaupt nicht aufgefallen, irgendwie negativ aufgefallen. Das war total cool. Und die andere Sache ist, und das ist halt, auch das hat mich richtig umgehauen, dass Also es werden relativ wenig Bewegungen getrackt in Allspace. Das heißt, man sieht die Handbewegungen, die sind ziemlich gut getrackt, weil man hat ja immer Controller in seiner VR-Brille. Man sieht so ein bisschen die Kopfneigung oder die Kopfbewegung. Also wenn man nickt, dann wird es da auch auf den Avatar übertragen. Also nur Handbewegung, Armbewegungen, Bewegungen im Raum natürlich und die Kopfbewegung. Und das reicht schon aus, um einem halt so eine Offenheit oder so eine Geschlossenheit für ein Gespräch zu zeigen. So, man hat schon ganz genau gezeigt, wenn man interessiert zugehört hat, dann hat man dieses leichte Nicken, das man so hat, so richtig wahrgenommen.
Dieses Hühnerartige.
Ja,
genau, so,
ja, krass. Und das nimmt man richtig wahr. Und das, also am Anfang, ne, ist es total was Besonderes und später ist es halt so wie ein normales Gespräch. Und dann ist es halt so, werden diese Informationen auch sozusagen mitverarbeitet, wenn man mit jemandem spricht. Also echt cool.
Okay, also du klingst ziemlich begeistert. Das war also gut, wenn wir mal ein Fazit ziehen, oder?
Es war super gut inhaltlich, weil eben das Socializen halt super gut funktioniert. Das klappt halt vom Sofa aus, was halt echt cool ist. Ich meine, wie viel CO2 wir da sparen könnten, alleine deswegen. Es gibt aber ein paar Sachen, die jetzt nicht so cool waren. Also eine der Sachen ist halt eben, du kannst halt nicht einfach dein Handy rausholen und auch kurz was mitnotieren oder mal so ein Foto machen. Also nur jeder, der auf einer Konferenz ist, da ist eine coole Folie, schon mal einen Screenshot machen. Ach, das geht nicht. Dann muss man da so eine komische Kamera-App öffnen und dann macht die aber nur Selfies. Das heißt, man muss sich dann mit dem Rücken zu nehmen. Ach, total nervig. Hat nicht richtig funktioniert. Das ist was echt stört. Und dass man halt auch nicht mitschreiben kann oder so. Dieses, dieses Schreibproblem in VR wird, glaube ich, noch ist, glaube ich, echt noch ein bisschen nervig. Bis man da halt wirklich so eine coole Tastatur hat, in, ja, dass man schnell tippen kann und auch blind tippen kann. Das wird, glaube ich, noch ein bisschen vergehen, dass man da eine gute Lösung findet. Weil das Mitnotieren, das braucht es einfach. Das ist das eine. Und ja, klar, die Mimik. Die Mimik und die Augen, die fehlen halt auch. Das ist dann so diese High-Advanced-Sache, dass man halt die Augen vielleicht sieht, wie sie sich bewegen, ob der man lacht. Das fehlt. Allerdings ist das halt auch ein Vorteil, weil wenn man dann halt so ein Publikum hat, das, dann nutzt man halt immer diese Herzchen, wenn einem was gefällt oder klatscht, so applaudiert. Das hat auch was, weil es so einfach ist, hat es dann trotzdem auch noch was Bereicherndes, weil man dann, man kann viel mehr so sehen, wenn Leute aktiv zum Beispiel die applaudieren, ist es halt, oder die halt so Herzchen schicken, so Smileys quasi einfügen, dann hat das auch schon was echt Gutes.
Aber hattest du irgendwelche befremdlichen Momente? Weil du weißt ja nicht sicher, wer da gerade vor dir steht. Könnte auch jemand ganz anderes sein, der sich da unter einem falschen Namen angemeldet hat. Also man hat ja schon so creepy Geschichten, gerade aus so Social-VR-Welten gehört. Hattest du so Momente, wo du dachtest, der ist strange, die ist strange oder wer auch immer das ist, ist strange?
Ich glaube, dass vor allem dann, wenn man das erste Mal in VR ist, dann hat jeder irgendwann mal den Moment, dass jemand dir sehr nahe kommt, dein Personal Space, und plötzlich heißt so, oh krass, Alter, was ist denn da los? Komm mir nicht so nah. Und das ist wirklich so ein, das ist so ein Bauchgefühl. Das ist so, das passiert so unmittelbar und so, krass, was willst du hier? Aber wenn man das einmal so erlebt hat und dann so ein bisschen so eingeordnet hat, dann war das nicht mehr so schlimm. Dann waren die Leute auch nicht mehr so creepy.
War das bei dem Event jetzt in irgendeiner Form?
Nee.
Da haben sich alle benommen.
Da haben sich alle richtig benommen. Also ich habe überhaupt nichts von irgendwelchen Trollen mitgekriegt oder so. Es war echt super gut. Aber wie gesagt, es war auch so das waren ja auch wirklich so Leute, die halt einfach so super pioniermäßig waren. Da kann man sich total so doof vor, weil die alle ja so krass schon viel machen, seit Jahren im Business drin sind und so lechzen nach sozialer Verbindung, weil nach Leuten, die auch sowas Ähnliches machen. Das heißt, da waren wir bei den Early Super Adoptern und dadurch war das halt eben, waren sich auch alle das Ganze ja auch bewusst. Die hatten da tatsächlich auch einen Track über VR-Cybermobbing. Habe ich leider nicht gesehen, wollte ich mir noch anschauen. Aber das ist in der VR-Community, zumindest dort, ein Riesenthema. Weil dort halt eben natürlich viel Abusement gemacht wird. Du kannst ja sehr einfach jemanden beleidigen, nahe kommen, irgendwelche dummen Sachen an den Kopf werfen. Und das ist dann halt einfach unangenehmer, als es einfach nur so vielleicht noch unangenehmer, als es vielleicht in so einer normalen digitalen Welt ist.
Aber so einer Konferenz, wo man ja auch ein Ticket im Zweifel braucht oder auf jeden Fall eine Anmeldung, ist das Risiko wahrscheinlich geringer, oder?
Genau. Ja, das glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Jetzt würde mich nur interessieren, also das war jetzt eine Konferenz von Early Adoptern, von wirklich VR-Nerds und Enthusiasten. Jetzt überlegen sich ja plötzlich alle, ja, alle, auch der klassische physische Konferenzgeher und die Konferenzgeherin, sollte man vielleicht so ein Ding in VR abhalten. Glaubst du, dass die Corona-Krise jetzt zu einem richtigen Durchbruch von solchen Events führt oder fehlt es da noch an manchen Zutaten?
Also ich glaube, man muss schon einige Abstriche machen. Deswegen glaube ich nicht, dass das jetzt Ganze super krass befeuern wird. Aber ich glaube auf jeden Fall, es wird das Mindset so ein bisschen ändern. Leute kriegen das wahrscheinlich mehr so, haben wir das auf dem Schirm haben, das ist eine Möglichkeit, das zu tun. Und dann wird das wahrscheinlich erst mit den VR-Firmen und VR-Treffen erstmal so nach und nach passieren, dass die auch in VR abgehalten werden. Ich meine, HTC hat auch jetzt mittlerweile, weil die wegen der Corona-Krise was abgesagt hat, diese Veranstaltung in VR gemacht und hat halt mega gute Resonanz bekommen und so. Und ich glaube, da wird es sehr schnell passieren, dass das vorangeht.
Also so in den interessierten Kreisen eher.
Genau. Mhm. Oder die eh mit VR schon zu tun haben oder zumindest mit digitaler Technik zu tun haben. Ist ja auch viel Gaming dabei. Ich glaube, auch die werden viel VR nutzen. Aber ich glaube so, diese Non-Digital Businesses sehe ich schwierig, weil es ist, also die Schwelle ist sozusagen die Brille. Die Brille ist halt einfach immer noch so ein Nerd-Ding für Gamer. Auch die Oculus Quest, selbst wenn sie auch für viele Unternehmen ultra interessant ist, ist immer noch so ein Gamer-Ding. Und sie anzuziehen, sie zu nutzen, sich mit dieser ganzen Bedienung vertraut zu machen, das braucht einfach Zeit und man muss auch Lust zu haben und nicht einfach nur, dass man es für diese eine Konferenz erlernt. Ich glaube, das ist eher so ein mittelfristiger bis langfristiger Prozess, der da passiert. Und diese Eintrittsbarriere, die muss halt noch überschritten werden, bevor das große Konferenz in VR geht. Mhm.
Aber die Oculus Quest hat ja trotz allem wahrscheinlich so ein bisschen die Barriere gesenkt, weil sie ist relativ erschwinglich. Du hast einen großen Bewegungsspielraum damit, bist nicht irgendwo angekabelt an irgendeinem Rechner. Könnte also so ein kleiner Game Changer sein. Aber du hast ja, wenn ich es richtig in Erinnerung habe aus unserem Vorgespräch, diese Konferenz tatsächlich mit der Oculus Quest besucht. Und es war nicht so ganz bequem, aber du hast mir ja gleich auch einen Hack erzählt, wie man die Oculus Quest bequemer machen kann. Für alle die, die uns jetzt zuhören und die demnächst auf 1000 VR-Konferenzen abhängen, vielleicht kannst du mal kurz nochmal erzählen, wie man die Oculus Quest ein bisschen bequemer macht.
Ja, also die Oculus Quest ist echt technisch mega cool, aber diese Halterung, diese Straps sind halt einfach sehr unbequem, vor allem wenn man es länger hat. Die ist sehr frontlastig, ne? Und irgendwann kriegt man echt leichte Nackenschmerzen. Und da gibt es halt so ein paar findige irre Adapter-Bastler haben sich sowas überlegt. Die HTC Vive hatte mal so ein Audio-Strap, hieß das. Das ist Vive Deluxe Audio Strap. Und das ist einfach eine andere Halterung für den Kopf mit Kopfhörern dran. Und die kann man an die Quest montieren. Das heißt dann Franken-Quest, weil es halt ein Frankenstein ist, ein Zwitter aus HTC und Oculus. Und da muss man sich so Teile kaufen. Die kosten einen Zehner, kann man sich bei eBay bestellen. Das sind so 3D-gedruckte Adapterteile. Und seit ich das habe, das ist einfach so ein, es ist so gut. Es hebt das Ganze, also es macht sie 200% bequemer und man kann die Quest einfach super schnell anziehen, super schnell arretieren und dann ist sie auch fest am Kopf. Und gerade wenn man halt eine Quest auch benutzt und öfter auch mal irgendjemandem gibt, zum Nutzen gibt, dann ist das halt mega cool, dass es halt schnell und unkompliziert geht. Und dann nicht vergessen, auch ein wichtiges Learning, das man machen muss, ist, man muss sich diese Polster für das Gesicht hier, das auf dem Gesicht aufliegt, da muss man sich unbedingt etwas kaufen, was desinfizierbar ist, also was man abwaschen kann. Auch das ist ein Tipp von mir, wenn man da einfach mal einsteigt und es immer weiter reicht. Ich glaube, man hat, wenn man das so bei der Familie mal gezeigt hat, was VR ist und es haben 10 Leute angehabt, dann merkt man schon, dass es da so ein bisschen juckt hier drumherum. Muss man wirklich desinfizieren. Also da auch drauf achten und vor allem jetzt in diesen Zeit.
Das stimmt. Und gerade wenn man dann irgendwie stundenlang in Konferenzen ist.
Genau.
Du warst ja nicht zufällig bei einer Educators in VR-Konferenz, also wo es um Bildung ging, sondern es ist ja auch dein beruflicher Kontext. Du arbeitest bei Lumium ja an VR-Lösungen auch für den Bildungsbereich. Lass uns darüber doch auch nochmal sprechen, weil wer sich für VR-Konferenzen interessiert, interessiert sich bestimmt auch dafür, was man im Bildungsbereich, der ja jetzt eh auf digitale Techniken setzen muss, weil Schulen geschlossen sind, was man da alles mit Virtual Reality machen kann. Du hast gesagt, du arbeitest an Konzepten zur Wertevermittlung in Virtual Reality. Mhm. Was genau haben wir uns darunter vorzustellen?
Also da kann ich ganz weit vorne anfangen, noch bei meinem Studium, wo ich angefangen habe, mich über Werte zu informieren. Also wie werden Werte vermittelt? Wie kriegen wir politische Bildung hin? Wie kriegen wir es hin, dass Menschen sozusagen, ich sag mal, in ganz stark in Anführungszeichen, richtiges Verhalten an den Tag legen? Und mit richtig, natürlich weiß ich, wie problematisch das Wort richtiges Verhalten ist, aber gewünschtes Verhalten an den Tag bringen. Und eine Sache, eine große Erkenntnis dabei war, dass Werte emotional in uns gespeichert sind. Das heißt, wir spüren einfach, dass etwas richtig ist. Wir spüren das einfach aus so einem inneren Drang heraus. Also meistens spüren wir etwas, das richtig ist, und wir denken auch, wir können uns das rational herleiten, dass etwas richtig ist. Und bis jetzt war Bildung immer von Werten immer so, dass sie immer aus dieser rationalen Seite kam. Sie kam immer so aus dem Kopf heraus. So, guck mal, das ist ja logisch, dass wir sozusagen eine Demokratie haben, wo jeder Mensch sozusagen etwas sagen kann. Und dann einigen wir uns dann im Großen und Ganzen auf einen Konsens, der für alle gut ist. Nicht für alle, nicht für einen perfekt und für einen weniger perfekt, sondern für alle gut ist, so in der Theorie. Und das prügeln wir uns so ein bisschen so ein. Und ich habe mir gedacht, wie wäre es denn, wenn wir das halt von der anderen Seite machen würden? Wir würden sozusagen die aus der emotionalen Seite kommen. Warum? Wie kriegen wir es hin, dass die Menschen es auch spüren, dass es richtig ist? Und da ist halt VR eben das, was VR auszeichnet. Wir haben einen direkten Zugang zu den Emotionen, weil wir können den Menschen unmittelbar mit bestimmten Handlungen in bestimmte Handlungen bringen, also in bestimmte Situationen bringen. Und dann kann er sich gar nicht so sehr dagegen wehren, was ihm gerade passiert. Er kann sich gegen seine Emotionen gar nicht wehren.
Das heißt, es geht darum, in VR Situationen zu erschaffen, in denen sich Menschen entscheiden müssen, und zwar so, wie sie es als richtig empfinden.
Genau.
Kannst du es vielleicht mal an einem Beispiel erklären, weil ihr habt da ja auch schon tatsächlich Anwendungen gebaut, die genau das machen.
Genau. Ich habe mir überlegt, dann, wenn man sich über Werte unterhält und über Werte nachdenkt, dann kommt man irgendwann mal an das klassische Dilemma. Die Dilemma-Situation, das heißt, wo sich Menschen zwischen zwei richtig schlechten Dingen entscheiden müssen. Und wenn man sich so einen Kern eines Dilemmas anguckt, geht es meistens darum, dass dort zwei positive Werte sich gegenüberstehen. Und genau dieses Gefühl wollte ich mal in VR austesten. Es gibt dieses klassische Dilemma, da fährt ein Zug den Berg runter und man kann eben die Weiche stellen. Wenn der Zug gerade ausfährt, dann überfährt er 5 Personen und man hat die Möglichkeit, die Weiche umzustellen und dann überfährt es nur eine Person. Das ist natürlich beides ein Dilemma. Beim einen will man den einen schützen, aber es ist halt einfach ungerecht. Und das spüren zu lassen, also sich das vorzustellen in seinem Kopf, dann hat man irgendwie so diesen rationalen Hergang. Aber das selbst zu tun, das selbst machen zu müssen, selbst diesen Hebel in der Hand zu halten und sozusagen umzuschalten, dieses Gefühl wollte ich halt eben ausprobieren. Und da haben wir uns ein Spiel überlegt, das jetzt für Schulen angewendet werden soll, wo eben genauso man in so eine Situation gebracht wird. Aber das ist nicht dieses Dilemma, es ist ein anderes. Aber ich will die Überraschung für die Leute, die es mal ausprobieren wollen, nicht nehmen.
Kann man es schon ausprobieren oder ist es noch ein Prototyp?
Es ist noch ein Prototyp. Das nächste Ziel ist es jetzt eben mit Landesmedienzentren gemeinsam ein Konzept zu entwickeln, wie man das in so einen größeren Workshop-Kontext umsetzen kann. Und dann würden wir dann an Schulen gehen und halt das halt mit Lehrern und ausprobieren, wie das so ankommt und was wir daran verbessern können. Dann verbessern wir die Software und würden das dann gerne irgendwie freigeben, dass das eben die Schulen selbst nutzen können.
Vielleicht kannst du demnächst ja dann auf einer VR-Konferenz einen Talk darüber halten.
Das wär natürlich super cool, ja.
Wie schaut denn dein Zeitplan aus? Stehen schon irgendwelche nächsten Events auf deinem Zeitplan, die in Virtual Reality stattfinden, wo du wieder dabei bist?
Also gerade nicht. Gerade sind alle noch physisch. Ich bin einmal gespannt, es gibt ja diese VR-Days in Amsterdam. Da bin ich ja gespannt, die sind im November, ob da vielleicht doch eine VR-Variante passiert. Und sonst gibt es in München die AWE, ne? Die ist ja auch eine VR-Konferenz, aber auch die, ich hoffe ja, dass sie es in VR machen. Ich hoffe es ja, ich weiß es nicht. Aber das wären die zwei größten, die ich auf jeden Fall noch besuchen würde.
Und jetzt noch deine Prognose, so in 5 bis 10 Jahren, wenn wir Corona hoffentlich alle heil überstanden haben. Glaubst du, dass das dann ganz normal sein wird, dass es Konferenzen gibt, die komplett in Virtual Reality stattfinden? Oder glaubst du, das wird eine ewige Nerd-Nische bleiben?
Das da tue ich mir unheimlich schwer. Also ich glaube, es wird VR-Konferenzen werden irgendwann mal zum normalen Portfolio sein, dazugehören. Aber sie werden physische Konferenzen nie ganz ersetzen. Sie werden einfach nur ein weiteres Ding im Repertoire bleiben. Aber ich meine, irgendwann muss man sich die Frage stellen, warum treffen wir uns dann eigentlich? Und klar geht es um Ideenaustausch, aber es geht halt auch einfach darum, mal zusammen einfach ein Bier zu trinken oder sich mal, weißt du, so über Quatsch zu unterhalten. Und diese Konferenzen in VR, die sind dann doch immer so thematisch so ganz stark eingeschränkt. Sondern man muss ja ganz stark da drin sein. Und ich glaube, das kriegen wir nie weg, dass wir halt eben einfach socializen, auch des Spaßes an socializen willen und, weißt du, dieses physischen Kontakt zu willen. Merkt man ja, glaube ich, jetzt in der Corona-Krise sehr stark, wie sehr das einem fehlt, obwohl man ja so verbunden ist mit den Leuten über Zoom und was weiß ich nicht alles. Also ja.
Genau. Das stimmt. Nee, aber sehr schön. Das heißt, wir schätzen weiterhin die Treffen im echten analogen Leben, aber trotzdem haben wir jetzt eine gute Chance, mal VR auszuprobieren als neue Welt, wo wir uns auch begegnen können und vielleicht ja auch fokussierter über Inhalte reden können, wie du es gerade erzählt hast. Ich bin gespannt. Lukas, vielen Dank dir.
Sehr gerne.
Und wir werden in den nächsten Folgen dieses Podcasts noch ein bisschen tiefer rein eintauchen, wie man so eine VR-Konferenz eigentlich selber veranstalten kann. Stay tuned. Das war Folge 1 vom New Realities Podcast von 1E9 und dem XR Hub Bavaria. 1E9, das ist das neue Zuhause für Zukunftsoptimisten, die mit neuen Ideen und mit neuen Technologien die Welt besser machen wollen. Und besteht außer diesem Podcast auch noch aus einem Online-Magazin, einer Community-Plattform und aus Events. Alle Infos zu 1E9 gibt es unter www.1e9.community. Der XR Hub Bavaria, das ist eine Initiative zur Stärkung des Medien- und Wirtschaftsstandorts Bayern und soll die XR-Community in Bayern stärken und außerdem die Entwicklung und Verbreitung von XR-Anwendungen unterstützen und auch die Sichtbarkeit des Standorts Bayern fördern. Mehr dazu erfahrt ihr unter www.xrhub-bavaria.de. Dieser Podcast ist möglich durch die Förderung des Bayerischen Staatsministeriums für Digitales. Vielen Dank dafür und auch danke fürs Zuhören. Ich bin Wolfgang Kerler von 1E9 und für Folge 2, da spreche ich mit jemandem, der uns verrät, wie man mit einem kostenlosen Tool eigene VR-Konferenzen bauen und veranstalten kann und wie man es hinkriegt, dass die Leute dort dann auch wirklich miteinander ins Gespräch kommen.